ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast im Wesentlichen über den Ukraine-Krieg, vorwiegend über militärische Fragen, klammern aber militärpolitische und politische Aspekte nicht aus. Ebenso Fragen, bei denen es um unsere Sicherheit hier in Deutschland geht und auch darüber hinaus. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Ja, wir sind heute wieder in gewohnter Runde sozusagen unter uns. Und da das Datum ja eh jeder nachlesen kann, darf ich vielleicht Folgendes auch sicher ganz öffentlich sagen. Herr Bühler, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Sie haben das hoffentlich auch gut verkraftet, dass Sie am Tag der Amtseinführung von Donald Trump feiern mussten.
Ja, ich habe es gut überstanden. Aber herzlichen Dank für die Glückwünsche. Aber es kommt ja bei mir alle 4 Jahre vor. Es ist ja wie ein Schaltjahr. Alle 4 Jahre an meinem Geburtstag wird der neue Präsident eingeführt.
Aber
also
so
ist nichts Besonderes.
So einen schlimmen hatten Sie dann noch nicht?
Naja, also ich meine, es gab schon Diskussionen über den einen oder anderen Präsidenten, wenn ich das erinnere, aus der Geschichte. Aber so habe ich es auch nie wahrgenommen, wie ich es diesmal wahrgenommen habe.
Okay. Zu Trump kommen wir ja heute auch. Das wird ein Aspekt der heutigen Folge sein. Dann die Frage der künftigen deutschen Militärausgaben. Da reden wir über Geld, von dem keiner so recht sagen will, was man sich vorstellt, wo es herkommen soll. Und natürlich auch ein Blick auf die aktuelle Lage im Krieg selbst. Und hier muss ich eine kleine Einschränkung machen. Wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, 22. Januar 2025. Es ist jetzt kurz nach 17 Uhr. Veröffentlichen können wir diese Folge aber erst am Donnerstag, 23. Januar, wahrscheinlich am Nachmittag. Wenn also zwischen heute, sagen wir mal so 19 Uhr und der morgigen Veröffentlichung Entscheidendes passiert im Ukraine-Krieg, dann können wir darauf natürlich nicht eingehen. Hören können Sie diese und auch alle anderen Folgen des Podcasts auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. 2 Sätze noch zur letzten Folge am Anfang. Da hatten Sie, Herr Bühler, mit Professor Johannes Farwig diskutiert, fast 2 Stunden lang im Rahmen der Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert. Wer es noch nicht gemacht hat, man kann diese Sendung auch als Videoaufzeichnung sehen, entweder auf der Website mitreden.ard.de oder über den YouTube-Kanal der Tagesschau. Danke an alle, die da mitgemacht haben, die mitgeredet haben, die uns angerufen haben oder die zumindest mitreden wollten. Wir hatten so viele Anrufer, dass wir sie bei Weitem nicht alle ins Studio schalten konnten. Wir haben auch eine ganze Reihe Mails bekommen aus dem einen oder anderen Lager, sage ich mal. Die einen fanden gut, dass endlich mal Positionen, wie sie Herr Farwig vertritt, ausführlich zu Wort gekommen seien. Die anderen fragten, ich sage es mal mit meinen Worten, wie man einen solchen Relativiere und Putin verstehe, also was er meiner Meinung nach in keinster Weise ist, überhaupt einladen konnte. Und dann gab es auch sehr differenzierte, dankbare Mails, bei denen wir das Gefühl haben, dass das Konzept, das wir in diesem Podcast verfolgen, doch gut angekommen ist. Von diesen Mails will ich mal eine rausgreifen und wörtlich zitieren. Anne-Kathleen Meyer hat sie geschrieben, und zwar Folgendes. Vielen, vielen Dank an Professor Farwig und General Bühler für die ausgeglichene Diskussion. Sie haben wunderbar gezeigt, wie man verschiedene Auffassungen in Themen haben und trotzdem so respektvoll miteinander reden kann. Den anderen ausreden lassen, wirklich zuhören, seine eigenen Argumente immer wieder prüfen. Das ist die Art, wie wir miteinander reden sollten. Leider vermisse ich aktuell in der Politik genau diese Art. Vielen Dank, dass Sie beide zeigen, dass es möglich ist. Zitat Ende aus der Mail von Anne-Kathleen Meyer. Wenn ich Sie, Herr Bühler, würde ermuntern wollen, darauf noch was zu sagen, würden Sie nämlich an Frau Meyer auch nur zustimmen. Aber Sie müssen ja nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber vielleicht wollen Sie auch widersprechen.
Die Antwort
Ahnung.
Schon in den Mund.
Nein, Sie können ja auch widersprechen. Also, das ist Ihr Ding, nein, was Sie da sagen.
Nein, nein, da stimme ich natürlich zu. Jedenfalls bemühen wir uns beide, Herr Deisinger.
Und Sie haben sich auch mit Herrn Farwig bemüht. Das war ja sozusagen der Anlass der Mail von Frau Meyer. Das also kurz dazu. Diese Art der Diskussion, die wollen wir natürlich auch hier im Podcast künftig beibehalten. Schauen wir auf die aktuelle Lage in diesem Krieg. Herr Bühler, vielleicht kurzer Überblick wieder zu Beginn.
Also die Gesamtlage ist seit Wochen bereits die gleiche, aber mit folgenden Trends. Ich will es mal in Trends formulieren. Erstens, entlang der Front ist Russland nach wie vor in der Initiative, da gibt es nichts Neues, gewinnt in den Schwerpunkten langsam, aber stetig Raum bei gleichbleibend hohen Verlusten, da hat sich nichts geändert. Zweitens, die Ukraine verteidigt erfolgreich, aber unter örtlicher Aufgabe von Gelände, von Raum. Sie bekommt nach wie vor ihr Personalproblem an der Front nicht in den Griff. Sie hat also zu wenig Kampftruppe an der Front. Dritter Punkt, die nächtlichen Luftangriffe der Russen auf ukrainische Städte halten unverändert an. Und viertens, die Ukraine wird immer stärker und systematischer bei den Operationen in der Tiefe gegen Öl- und Treibstoffdepots, Flugplätze, Munitionsdepots, Anlagen der Rüstungsindustrie und auch gegen Gefechtsstände der russischen Streitkräfte.
Schauen wir uns das alles ein bisschen genauer an. Gehen wir zunächst mal wieder Brennpunkte am Boden durch. Beginnen wir wieder auch im Norden des Kriegsgebiets, und zwar auf russischem Territorium, das ja nach wie vor von der Ukraine zumindest kontrolliert wird.
Ja, teilweise. Aber von dem ursprünglich besetzten oder kontrollierten Gebiet haben sie etwas mehr als 50% aufgeben müssen. Die Gefechte dort finden nach wie vor ziemlich beweglich statt, also nicht statisch entlang einer Front, auch mit Kampf- und Schützenpanzern, manchmal sogar in Kompaniestärke. Von der Intensität her ist es einer der Brennpunkte entlang der Front. Die Russen finden nach meiner Einschätzung auch mit den Nordkoreanern zusammen kein Rezept, die Ukraine wieder schnell von russischem Territorium zu vertreiben. Das dauert ja jetzt schon etwa ein halbes Jahr lang. Obwohl sie Truppenteile der Luftlandetruppe und der Marineinfanterie eingesetzt haben, das sind ja auf dem Papier Elitetruppen. Putin musste schon Anfang Dezember den Gouverneur der Region Kursk ablösen und ersetzen, weil der anhaltende Klagen der evakuierten russischen Zivilbevölkerung per Demonstration entgegennehmen musste und diese sich auch über mangelhafte Unterstützung beklagt haben. Die Nordkoreaner haben mittlerweile etwa ein Drittel, das kann man glaube ich jetzt gesichert sagen, der ursprünglich eingesetzten Kräfte verloren. Eine anonyme Quelle des Pentagon sagte, die Nordkoreaner würden ein weiteres Kontingent für einen Einsatz in Russland vorbereiten. Da müssen wir mal sehen, wann das kommt.
Wenn wir jetzt auf der Karte allmählich mal so runtergehen, teilweise Richtung Osten auch, teilweise dann später in Richtung Westen, kommen wir zunächst mal in den Raum Charkiw. Wie sieht es dort aus?
Ja, die Region Charkiw mit der kleinen Stadt Wovchansk spielt für die Russen nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Das kann man am Kräftedispositiv erkennen und folglich dann auch in der Intensität der Angriffe, die dort vorgetragen werden. Die Ukrainer verwickeln die Russen weiter in Orts- und Häuserkämpfe. Da gibt es ab und zu mal Verschiebungen der Frontlinie in die eine oder andere Richtung, aber das sind dann manchmal wenige hundert Meter. Signifikante Fortschritte sind mit den hier eingesetzten Kräften in dem Frontabschnitt nicht zu erwarten.
Okay, jetzt Luftlinie Richtung Südosten, dann kommt der Raum Kupjansk.
Ja, Kupjansk ist nach wie vor ein Brennpunkt. In dem Raum halten die Russen weiter einen Brückenkopf westlich des Ostkills. Das liegt im Norden von Kupjansk. Und im Süden von Kupjansk stehen sie ebenfalls am Ostkill. Das ist die Situation, die wir bereits Anfang Januar so gesehen haben und die sich auch nicht verändert hat.
Inwieweit hat sich dann weiter südlich Chasiv Yar etwas geändert?
Ja, in Chasiv Yar arbeiten sich die Russen langsam durch die Stadt. Das mutet so ein bisschen an wie Bachmut damals im Mai 2023. Also auch hier Orts- und Häuserkämpfe. Chasiv Yar ist weitgehend zerstört aufgrund dieser anhaltenden Kämpfe im Ort. aber ich gehe davon aus, dass Chasiv-Yar auch mittelfristig von den Ukrainern aufgegeben werden muss. Da ist der Druck einfach zu stark, das Kräfteverhältnis ist so, dass die Russen dort in diesem Abschnitt überlegen sind. Ich hatte ja schon gesagt, die Ukrainer haben zu wenig Kampftruppe an der Front und das ist dann die Wirkung, die man sieht, dass sie einfach Raum aufgeben müssen, um ihre wenigen Kräfte auch schonen zu können.
Noch so ein Ortsstichwort ist dann Toretsk. Überblicksmäßig dort der Stand der Dinge?
Ja, da wird sich in den nächsten Tagen was ändern, denke ich. In Toretsk, das ist eine Stadt von etwa 30.000 Einwohnern vor dem Krieg, dort wird noch am nördlichen Stadtrand gekämpft. Hier fehlt nicht mehr viel, bis die Stadt in Gänze von den Russen eingenommen wird. Seit Oktober dauern die Kämpfe ja in der Stadt bereits an und da kann man davon ausgehen, dass die Russen diese Stadt in den nächsten Tagen erobern werden.
Ein bisschen größerer Raum, Pokrowsk, was ist dazu zu sagen?
Ja, der Raum Pokrowsk und ein Stück südlich davon, den muss man mit einbeziehen. In diesem Raum ist der Schwerpunkt der Russen und hier haben sie bis November, Anfang Dezember signifikante taktische Raumgewinne gemacht. Sie haben die Stadt südlich umgangen, haben sogar ein bisschen eingedreht dann an der Stadt vorbei nach Norden, stehen mit anderen Kräften östlich der Stadt und versuchen die Stadt auch von Nordosten her zu umgehen und sie möglicherweise von ihren Versorgungsstraßen abzuschneiden. Die Stadt Pokrowsk liegt ja wie die Spinne im Netz. Die Spinnenbeine sind die Versorgungsstraßen, die in alle Richtungen weggehen und natürlich wichtig für die Ukrainer sind. Und wichtig auch für die Zukunft für die Ukraine. Entweder wird man versuchen, die Stadt komplett einzukreisen oder nun von drei Seiten her auf die Stadt direkt anzugreifen. Das glaube ich allerdings eher nicht. Wir werden das sehen. Theoretisch könnten die Russen die Stadt auch einfach rechts liegen lassen, um zur Grenze zur benachbarten Provinz Dnipropetrovsk vorzustoßen. Die Entfernung zur Grenze ist nur noch ein paar Kilometer, jedenfalls in diesem Abschnitt. Sowas könnte man natürlich propagandistisch gut ausschlachten. Es macht aber militärisch keinen Sinn. Ich denke, die Russen würden dadurch nur selbst Versorgungsprobleme bekommen, wenn sie zu weit vorstoßen. So in einem kleinen Abschnitt, ohne dass sie rechts und links eigene Truppe haben, so meine ich das. In Pokrowsk musste leider in den letzten Tagen wegen des anhaltenden Beschusses der Stadt die Kohlengrube geschlossen werden. Das ist tatsächlich ein großer Nachteil, ein großer wirtschaftlicher Nachteil für die Ukraine und gleichzeitig auch ein strategischer Nachteil, weil die dort geförderte Kohle zur Stahlproduktion benötigt wird und der Stahl natürlich auch für die Rüstungsindustrie. Und da das die letzte große und leistungsfähigste Grube war, muss man also jetzt Kohle importieren, um dann Stahl herstellen zu können.
Und südlich von Pokrowsk ist ja dann nur, um das mal kurz noch geografisch einzuordnen, sind solche Orte wie Kurakowe oder noch weiter südlich Wude da, damit ungefähr jeder weiß, wo wir gerade sind jetzt beim Betrachten. Und von dort aus dann geht es eigentlich mal ganz grob gesagt nur noch weiter Richtung Westen, also die Frontlinie entlang. Und dort ist auch noch alles ähnlich dann wie in den vergangenen Wochen, also an der sogenannten Südfront.
Ja, lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen zu Kurakowe.
Na klar.
Hier ist er schnell vorgestoßen worden, auch seit dem Fall von Wolida. Die Stadt selbst ist ja schon vor Weihnachten und nach Weihnachten nochmal und dann ein drittes Mal Anfang Januar gemeldet worden als gefallen. Ist sie auch tatsächlich dann Anfang Januar spätestens. Hier geht es seit Tagen sehr langsam voran. Es gibt dort nach wie vor die Einbuchtung in der Frontlinie, also dieses Hufeisen, das nach Westen hin geöffnet ist. Hier drohen die Russen tatsächlich, die Ukraine einzuschließen. Wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich sehen, dass die Ukraine die Front in diesem kleinen Abschnitt begradigen müssen, um nicht eingeschlossen zu werden. Und dasselbe droht auch der weiter westlich gelegenen Kleinstadt Velika Novoselka. Auch hier werden wir, denke ich, ein Ausweichen der Ukraine in Kürze sehen. Alles nicht gut für die Bevölkerung, die hier gelebt hat und nun sehen muss, dass diese Gebiete in die Hand der Russen fallen. Es ist aber auch nicht kriegsentscheidend, wie manche glauben. Von einem Durchbruch der Front und schnellen Vorstößen sind die Russen nach wie vor weit entfernt.
Okay, dann kommen wir jetzt zur sogenannten Südfront. Danach hatte ich ja vorhin schon gefragt.
Ja, entlang der Front, also die von Velika Novoselka, nun von Ost nach West verläuft, Richtung Cherson, gibt es nur zeitweise und örtliche Gefechtstätigkeiten. Anhaltend ist der Kampf um einzelne Uferabschnitte und Inseln am Dnipro-Unterlauf, also unterhalb der Großstadt Cherson am rechten Ufer des Dnipro.
Nächster Punkt bei der aktuellen Lage sind ja bei uns oft die Angriffe der einen oder der anderen Seite auf das Territorium des anderen. Als Militär sagen Sie immer Angriffe in der Tiefe dazu. Vielleicht beginnen wir auch heute mal mit den Aktionen der Ukraine.
Das sind Drohnen- und Raketenangriffe in einem Gürtel entlang der Frontlinie, die gezielt auf Versorgungseinrichtungen, Öl-, Treibstofflager, Munitionsdepots, 4 Armeegefechtsstände, also wichtige Führungseinrichtungen, in denen die Operationen ganzer Frontabschnitte geplant und geführt werden, Flugplätze und wichtige Rüstungsbetriebe, wie zum Beispiel eine Sprengstofffabrik oder ein Flugzeugwerk bei Smolensk. Das waren die militärischen Ziele, die da angegriffen worden sind in den letzten Tagen. Das war im Januar erstmals in diesem Krieg ein systematischer, zum Teil wiederholter Ansatz, also dass ein Ziel mehrfach nach wenigen Tagen Pause angegriffen worden ist. Ein Ansatz, der auch in der Intensität, was die eingesetzten Waffen angeht, bisher noch nicht gesehen wurde. Bei dem Angriff am 14. Januar wurden mehr als 200 Drohnen und Raketen eingesetzt, wobei alle Drohnen aus ukrainischer Produktion schon stammen und auch vereinzelt die Raketen aus ukrainischer Produktion. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten verstärken, denn die Ukrainer haben ein sehr ehrgeiziges Programm zur Herstellung von Raketen und Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 400 bis 600 Kilometer. Das ist das Reichweitenband, mit dem man dort rechnen kann. Entwickelt und sie werden jetzt diese Raketen in Serie produzieren. Man spricht von 100 Raketen pro Monat. Das ist eine ganze Menge und das ist schon ein strategischer Vorteil mittlerweile, den die Ukrainer haben, denn sie haben auch die Zielgenauigkeit, militärische Ziele zu treffen. Und sie wissen natürlich auch, wo die entsprechenden Rüstungsindustrien beispielsweise sind oder die großen strategischen Öl- und Treibstoffdepots und so weiter.
Und von Seiten der Ukraine verlautet, dass sie sich durchaus an der Front, am Boden, bemerkbar macht, dass sie die Russen in deren Hinterland attackieren.
Ja, darüber haben wir schon auch gesprochen in einem der letzten Podcasts. Das ist also gleichbleibend. Die Wirkung lässt sich an der Zahl der Gleitbomben beispielsweise ablesen. Deren Einsatz hat um circa ein Drittel abgenommen. Das liegt einmal am längeren Anflugweg der Flugzeuge, die weiter noch in die Tiefe genommen werden müssen aus russischer Sicht. Das kann auch zusammenhängen mit der Zerstörung von den Munitionslagern. Eins zum Beispiel, das jetzt auch mehrfach getroffen worden ist, bei Bryansk. Das ist auch so ein großes strategisches Munitionslager. Es lässt sich auch an der Zahl der eingesetzten Artilleriegeschosse erkennen. Beim Treibstoff bin ich mir da nicht ganz so sicher. Das, glaube ich, kann man noch nicht sehen. Es werden zwar weniger Fahrzeuge eingesetzt von den Russen. Das kann aber auch andere Gründe haben, dass sie einfach die Fahrzeuge nicht haben in der Zahl, in der sie normalerweise einsetzen würden. Oder es kann auch am Wetter liegen. Das können also auch andere Gründe haben.
Okay, wie sieht es mit den Angriffen der Russen aus?
Hier sieht es aus wie immer und wie schon seit Monaten. Also tägliche Drohnenangriffe mit den Shahid-Drohnen, die mittlerweile selbst in Russland gebaut werden oder nachgebaut werden. Ukraine-weit, auch jetzt die letzten Tage, Ukraine-weit bis in die Westukraine hinein und stundenlanger Einsatz über der Ukraine. Vereinzelt mal eine Rakete dazwischen, aber bei den Drohnen liegt man so im Durchschnitt bei 30, 40 Stück pro Nacht. Alle 14 Tage oder alle 10, 14 Tage, sage ich vielleicht besser, also so in diesem Zeitfenster ein größerer Angriff. Bei den Raketen kommen gerade die ballistischen Raketen, die mit kurzer Anflugdauer die Ukraine erreichen, doch immer mal wieder durch. Und die Ziele waren Energieinfrastruktur, die Ziele waren Siedlungsgebiete, die Ziele waren zivile Häuser und das eine oder andere militärische Ziel, das in der Nähe war. Das kann durchaus sein, dass der Marschflugkörper oder die Rakete durch bekämpft worden ist und dann Trümmer in die Siedlungen gefallen sind. Das kann durchaus sein. Ich möchte damit nicht unterstellen, dass es grundsätzlich dort in Häuser gezielt wird, aber auch, das kann man ganz sicher sagen, denn die Bilder haben wir ja alle gesehen von den Raketen, Iskander-Raketen beispielsweise, die in Krankenhäuser oder auch in Hochhäuser einschlagen. Und die sind zielgerichtet dort hingeschossen worden. Das ist nicht so, dass man mit denen vorbeizielen kann. Das geht nicht.
Ich will zu den Russen mal noch kurz nachfragen, auch wenn es ja Meldungen gibt, wie jetzt gerade schon besprochen, dass die weit weniger Munition einsetzen bzw. einsetzen können als noch vor Monaten. Ich habe auch gelesen, dass sich die Lager der Russen wieder füllen mit Kriegsgerät, dass sie halt nicht leer laufen, wie auch noch vor Monaten vermutet. Haben Sie da eine Übersicht? Also ist das an dem oder ist das mal eben nur in die Welt gerufen, in der Hoffnung, im Westen würde das die ein oder andere Reaktion auslösen bzw. Diskussion beeinflussen?
Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich kenne die Meldungen jetzt nicht, die Sie zitieren. Aber es ist schon so, das hatte ich ja gerade schon mal angerissen, dass die Russen weit weniger Munition, und es geht hier um Artilleriemunition, einsetzen können, als das noch zu Anfang des Krieges 22 und 23 der Fall war. Und das ist gesichert und durch mehrere Quellen auch dokumentiert. Die Ursachen liegen bei Nachschubproblemen bei den Russen. Durch die Angriffe auf die großen Munitionsdepots in den letzten Wochen. Sie liegen bei unzuverlässigen Lieferungen aus Nordkorea, dass die Artilleriegeschosse einfach in einem Wartungszustand sind, der die Handhabung auf der einen Seite erschwert und gefährlich macht oder auch ein genaues Zielen unmöglich macht. Dass sich die offenen Abstelllager der Russen für Kampfpanzer und Schützenpanzer wieder füllen. Dafür habe ich tatsächlich keinen Beleg, eher das Gegenteil. Woher sollte auch der Nachschub da kommen? Also Tatsache ist, dass die Russen etwa 1700 Panzer pro Jahr, Kampfpanzer pro Jahr für den Einsatz neu bauen oder aus Lagern holen und modernisieren. Und das Verhältnis ist circa so, dass sie 200 Neubauten pro Jahr machen können und etwa 1500 Altfahrzeuge, also Kampfpanzer zum Teil aus den 50er Jahren oder 60er Jahren, T-55, die aus den großen Depots mit den Freiflächen geholt werden. Diese Depots sind bei uns im Westen bekannt. Es gibt öffentlich zugängliche Satellitenaufnahmen und auf diesen Satellitenaufnahmen sieht man, dass es nach wie vor eine abnehmende Zahl von Altgerät auf diesen Freiflächen gibt. Es gibt eine ganze Reihe von Analysten, die sich mit großer Akribie der Aufgabe stellen, die Materialbewegungen in diesen Depots zu beobachten und auszuwerten und dann die Ergebnisse zu veröffentlichen. Ein Punkt vielleicht zu dem, weil der gerade erschienen ist, der Bericht, dass RUSI, das Royal United Services Institute in London, ein sehr renommierter Think Tank, der hat kürzlich eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht. Und da wird eine weitere Tatsache bestätigt. Da geht es jetzt um Schützenpanzer seit Kriegsbeginn. Von den 100% der zerstörten Schützenpanzer werden durch Neubau etwa 22% ersetzt. Aus den Materiallagern kommen ca. 63% modernisierte Altfahrzeuge. Wenn man die beiden Zahlen zusammenrechnet, dann bleibt also seit Kriegsbeginn eine Lücke von 15%, die nicht kompensiert werden kann. Das heißt, die Ressourcen an Schützenpanzern nehmen nach wie vor ab. Und zusätzlich ist bekannt, dass von den Neubauten etwa die Hälfte in neue Truppenteile gehen, die im Zuge der Armeereform, also des Neuaufbaus der russischen Streitkräfte, dort benötigt werden und für die Ukraine nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, die Lücke in der Ukraine durch Verluste ist tatsächlich größer als die jetzt gerade von Rusi angegebene.
Okay, dann machen wir einen Punkt unter die aktuelle Lage. Schauen wir mal in Richtung Kriegsende. Ich weiß jetzt nicht, wie weit in die Zukunft wir da schauen müssen, aber das tun natürlich umso mehr Leute, durchaus hoffnungsfroh, nachdem in den USA Donald Trump wieder Präsident geworden ist. Bei anderen ist da die Hoffnung deutlich weniger vorhanden. Und zu Trump selber kommen wir gleich. Das Thema Kriegsende spielt ja auch in der letzten Folge eine Rolle. Sie sprachen da immer wieder von einem gerechten Frieden, mit dem der Krieg enden müsse. Können Sie, Herr Bühler, mal erläutern, wie ein gerechter Frieden in Ihren Augen aussieht, also was das konkret sein soll?
Also der Begriff kommt ja aus der christlichen Friedenslehre und ist dort nach wie vor fest verankert. Er wurde schon im Altertum, auch im Mittelalter, Thomas von Aquin ist damit verbunden, formuliert und spielt in der Sozialethik der katholischen, der evangelischen, aber auch in der orthodoxen Kirche eine bestimmende Rolle. Nun, mit Ausnahme vielleicht des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche im Augenblick, der Kyrill, der ja den Angriffskrieg befürwortet. Und zum Teil hat man den Eindruck, dass die Leute auch noch aufhetzt, dort in diesem Angriffskrieg auch teilzunehmen. Ohne einen gerechten Frieden kann es keine Aussöhnung geben. Und ohne eine solche Aussöhnung keinen dauerhaften Frieden. Also mit einem Friedensvertrag allein ist es nicht getan. Aber so ein Friedensvertrag kann natürlich einen Aussöhnungsprozess initiieren. Ich betrachte das zunächst mal aus Opfersicht. Das Opfer muss selbst bestimmen, was ein gerechter Friede für sie bedeutet. Der Aggressor Putin, der könnte natürlich den Krieg beenden, seine Truppen aus Einsicht zurückziehen, dass er seine Ziele nicht erreicht oder nur unter unverhältnismäßig großen Opfern und, auch das muss man sehen, seinem Land eine Erblast und eine Schuld aufbürdet, an dem das Land Russland oder die Russische Föderation insgesamt noch lange leiden wird, also wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich, moralisch. Aber es sieht nicht so aus, als ob Putin diese Einsicht hat.
Das heißt, gerechter Frieden eigentlich nur, wenn Putin sich vollständig zurückzieht.
Ich sage ja, das muss die Ukraine selbst definieren, was das für sie bedeutet. Und sie muss selbst definieren, was es für einen gerechten Frieden selbst beitragen kann an Kompromissfähigkeit. Da will ich niemandem was in den Mund legen. Da fühle ich mich auch nicht berufen, das festzustellen. Das müssen schon die Leute feststellen, die tatsächlich unter diesem Krieg leiden.
Wir haben dazu eine Mail bekommen von Thomas Fritz aus Löchgau. Hat keine Postleitzahl mitgeschrieben, aber könnte sein, dass das so ein bisschen nördlich von Stuttgart liegt. Er schreibt, dass er schon mehrfach vergebens versucht hat, diese Frage loszuwerden, aber dass er jetzt nach dem Gespräch zwischen Ihnen und Professor Fabik das Ganze nochmal versuchen wolle. Und ich zitiere mal aus der Mail. Woher nimmt Herr Bühler die Sicherheit, dass der Krieg nur mit einem gerechten Frieden enden kann? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich wünsche mir nichts mehr als einen gerechten Frieden und dass der Aggressor entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden muss. Aber wo bitte hat es denn in der Vergangenheit mal einen gerechten Frieden gegeben? Mir ist kein Fall bekannt, bei dem jemand einen Krieg angezettelt hat und es dann im Anschluss zu einem gerechten Frieden gekommen ist, ohne dass der Aggressor nicht verloren hat. Eine Atommacht wie Russland wird so einen angefangenen Krieg nie komplett rückgängig machen, sodass man darunter einen gerechten Frieden verstehen könnte. Hat der Bühler vielleicht Beispiele, die ich nicht kenne, schreibt, wie gesagt, Thomas Fritz aus Löchgau.
Also, ich meine, wenn wir uns an unsere eigene Geschichte erinnern, das war ja eine bedingungslose Kapitulation eines Aggressors. Deutschland, Japan auch, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, noch und noch. Selbst also eine bedingungslose Kapitulation eines Aggressors kann einen gerechten Frieden herbeiführen, wie man ja nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat, wenn der Wille auch zur Aussöhnung da ist. Ich meine, es ist ja nahezu ein Wunder, nach dem, was wir angestellt haben, was Deutschland angestellt hat, Nazi-Deutschland gut, aber viele haben auch mitgemacht. Und was dort passiert ist, dass es dann mündet in den Élysée-Vertrag, heißt er, glaube ich, der gerade heute Jahrestag hat und im Jahr 1963 bereits abgeschlossen wurde, das heißt 18 Jahre nach dem Krieg. Davor liegt aber schon der NATO-Eintritt, davor liegt schon die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, damals EWG, und davor liegt die Aussöhnung der beiden Spitzen, Adenauer und de Gaulle. Ich will mal versuchen, ein paar andere Beispiele zu bringen. Das ist sicher für mich der Frieden zwischen Israel und Ägypten. Camp David 1979. Das war ein Beispiel für eine von beiden Seiten akzeptierte Friedenslösung mit der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Dann gibt es den Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien aus der jüngeren Geschichte 1994, den Friedensvertrag zwischen Israel und Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten 2020. Friedensstifter waren übrigens in allen Fällen amerikanische Präsidenten. Jimmy Carter, Bill Clinton und, man höre und staune, Donald Trump, 2020 natürlich, da war er Präsident.
Aber wird es denn mit Trump einen gerechten Frieden in diesem Krieg der Russen gegen die Ukraine geben? Also sein Wort, das er immer wieder benutzt, das sich durch sein ganzes Leben zieht, ist Deal. Putin müsse einen Deal eingehen. Und Deal klingt ja nun erstmal nicht nach einem gerechten Frieden, wie Sie ihn sich vorstellen, Herr Bühler, oder?
Also der Deal, ich habe einen Deal Trumps selbst miterlebt mit den Taliban 2020. Das war keine Glanzleistung, weil die afghanische Regierung nicht beteiligt wurde, weil die amerikanischen und andere Truppen, auch unsere deutschen Truppen, entgegen des militärischen Ratschlages viel zu schnell abgezogen worden sind. Das System der afghanischen Sicherheitskräfte, wie vorausgesehen, sofort zusammenbrach und der Abzug der Truppen in einem Chaos endete, der dann nur mit einem waghalsigen und auch gefährlichen Einsatz von Spezialkräften und Fallschirmjägern auch aus Deutschland und anderen Ländern abgeschlossen werden konnte. Und das Zweite ist der Deal, der mir erinnerlich ist, den der Sonderbeauftragte Richard Grenell, der mal Botschafter war in Deutschland, auf dem Balkan vorbereitet hat, der einen Gebietsaustausch vom Kosovo und von Serbien vorsah. Und da habe ich damals schon gesagt, und das sage ich heute nach wie vor, in der Kenntnis, wie durchmischt die Balkanländer sind in bestimmten Regionen, Da hätte man die Büchse der Pandora geöffnet bei den vielen Konflikten, die nach wie vor existieren, und das hätte Nachahmungseffekte gegeben. Also das war auch keine Glanzleistung. Solche Deals braucht die Welt sicher nicht, insbesondere wenn es um die Ukraine geht. Aber jeder soll ja eine Chance haben, und vielleicht gelingt ihm ja etwas. Der Sache wegen würde mich das freuen, und wir alle würden uns wahrscheinlich freuen, wenn dadurch ein gerechter Friede auch entstehen könnte. Mhm.
Zumindest Druck in der Öffentlichkeit scheint er ja erstmal zu machen. Ich habe es vorhin gerade gelesen, dass er den Russen jetzt massiv auch Zölle angedroht hat, noch mehr Sanktionen, wenn nicht bald ein Deal zustande kommt. Und er hat ja auch, ich sag mal, eine Entwicklung durchgemacht bei dem, was er in der Öffentlichkeit gesagt hat in den letzten Wochen und Monaten. Da scheint sich ja, wie gesagt, einiges verändert zu haben. Bis dahin verändert zu haben, dass ihm mancher sogar zutraut, zu entscheiden, die Ukraine noch umfangreicher mit Waffen zu unterstützen, als es bislang der Fall war. Haben Sie eine solche Veränderung auch wahrgenommen?
Also zunächst hat er gesagt, dass er den Krieg in einem Tag beenden kann. Das war im Wahlkampf. Jetzt sagte er kürzlich, dass es wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern wird. Ja, er hat aber auch von Anfang an gesagt, dass wenn Putin sich einer Lösung entzieht, dann wird er die Ukraine so mit Waffen unterstützen, dass sie selbst für ihre Sicherheit sorgen kann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das selbst gesagt hat oder über seinen Beauftragten Ukraine sagen hat lassen, also Keith Kellogg, der ehemalige General. Aber der würde das nicht sagen, wenn nicht sein Chef der gleichen Auffassung wäre.
Aber Putin scheint das ja bislang einigermaßen egal zu sein, was Trump sagt oder dessen Beauftragte. Also Putin hängt die Latte für Trump nicht tiefer. Er sagt, verhandeln ja, jetzt kürzlich erst wieder, aber nur, wenn die Ukraine zuvor kapituliert hat. Abgesehen davon, dass Verhandlungsbereitschaft so ja nicht wirklich aussehen kann. Also können Sie sich vorstellen, dass Trump das wiederum zu seiner Position machen könnte, also eine Kapitulation der Ukraine?
Also Putin hat ja alle Vorschläge, die Trumps Ukraine-Beauftragter, also Keith Kellogg, gemacht hat, abgeräumt oder abräumen lassen in den letzten Wochen. Ein Gespräch mit Trump will er ohne Vorbedingungen führen, aber die Bedingungen für den Beginn von Verhandlungen seien unverändert. Trump wird sich eine Kapitulation der Ukraine nicht leisten wollen und auch nicht leisten können, auch aus innenpolitischen Gründen nicht. Und sein Ansehen wird nicht besser in der ganzen Welt, wenn er die Ukraine dadurch im Stich lässt. Also das sind persönliche Gründe, denke ich mal. Der will da nicht als Verlierer, als Loser wahrgenommen werden. Und natürlich auch, weil eine solche Kapitulation nicht den weltweiten Interessen der USA entsprechen kann.
Inwiefern?
Also die Bedrohung durch Russland würde ja steigen. Russland würde mit seiner imperialistischen Politik einfach weitermachen. Das Putin-System würde gestärkt. Der heutige Putin ist nicht ein Führer wie ein Generalsekretär der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion. Hier hat sich was geändert. Die Russische Föderation ist nicht die Sowjetunion, wie wir alle wissen. Das Politbüro konnte einen Generalsekretär abberufen. Will Putin bis ins Jahr 2036, das ist das theoretisch mögliche Datum, mit all seinem Reichtum und mit all seinen Privilegien an der Macht bleiben, muss er sich auf sein Regime der Geheimdienste und anderer Sicherheitsorganisationen abstützen. Sie sind das Rückgrat des Putin-Regimes. Selbst bei inneren Schwierigkeiten, wirtschaftlicher oder sozialer Art, die sie auch gegeben hat in seiner 25-jährigen Amtszeit, kann er durch einen Feind von außen alle bei der Stange halten und dadurch auch seine Macht stabilisieren. Ich glaube, das ist ein Grund dabei. Da wird USA ein Interesse haben müssen, dass es so nicht kommt. Zweitens, China wird durch die Kapitulation der Ukraine gestärkt werden. Und auch das ist ja nicht im im Interesse der China-Falken in den USA. Und dazu kommen auch andere Überlegungen, von denen ich persönlich auch immer sage, dass sie in unserem Interesse liegen. Also der weltweite Nachahmeeffekt, der Drang zu eigenen Nuklearwaffen bei anderen Staaten, die enormen finanziellen Kosten und auch die Destabilisierung Europas durch die große Flüchtlingswelle und auch durch die hybriden Angriffe, denen wir ausgesetzt sind, mit Desinformationskampagnen bis hin zu Sabotage. Auch das würde weitergehen. Das ist ja nicht so, dass das einfach aufhört.
Aber Putin hindert doch Trump mit seiner aktuellen Position daran, diesen Krieg schnell zu beenden. Also wenn Putin sagt, also verhandeln, okay, aber nur, wenn die Ukraine kapituliert. Und hindert Trump sozusagen an einer schnellen Lösung schon allein deshalb, weil die Ukraine sich ja damit nicht abfinden würde?
Ja, aber die Ukraine ist da nicht schuld. Erstmal, weil Putin nicht will. Das ist der Punkt. Und erst zweitens, weil das die Ukraine weiß, wird sie in keine Teilkapitulation einwilligen, ohne dass sie Sicherheitsgarantien bekommt. Und Sicherheitsgarantien sind eben auch so umstritten, auch bei den Russen ein No-Go, ist ja wiederholt gesagt worden, sowohl ein NATO-Beitritt als auch ein verzögerter NATO-Beitritt, sowohl Friedenstruppen der Europäer oder auch andere Friedenstruppen, das kommt gar nicht in Frage, jedenfalls nicht, wenn Russland nicht beteiligt ist. Das habe ich rausgelesen, dass sie durchaus mit anderen Staaten leben könnten, aber Russland bietet sich an, dort auch mitzumachen.
Und wenn ich jetzt mal weiter denke, jetzt komme ich quasi nochmal zu einem Punkt, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Also Putin beharrt auf Kapitulation, sprich verhandeln will er jetzt ganz und gar nicht. Wenn das so bleibt, wäre das doch eigentlich eine Situation für Trump, die er als Niederlage empfinden muss. Das haben Sie auch schon ein bisschen angedeutet. Und wenn Trump halt mit dieser Niederlage so umgeht, wie mit früheren auch, dann könnte das doch am Ende darauf hinauslaufen, dass er dem Gegenüber mal beweisen will, dass man so eben nicht mit ihm umgehen sollte. Und wie macht er das? Er zeigt Putin, wer militärisch der Stärkere ist und liefert Waffen über Waffen. Das ist ein Szenario oder Szenario, wie Sie sagen?
Ja, Sie haben das jetzt mit anderen Worten das Gleiche, glaube ich, ausgedrückt, was ich da gesagt habe. Auf so ein Szenario kann man sich einstellen, ja.
Aber dann ist trotzdem die Frage, ob man tatsächlich einem Frieden näher käme. Das wäre ja letztlich eigentlich nur ein Weiter-so. Und dieses Weiter-so hat uns ja bislang nicht in Richtung Waffenstillstand oder gar Frieden gebracht.
Also nochmal vielleicht, der Punkt ist, Putin hat es ja in der Hand. Putin kann es machen. Und ich kann das jetzt auch nicht auflösen, was Sie mir jetzt da vorhalten. Ich habe auch nie gesagt, dass ein Waffenstillstand oder gar ein Frieden schnell geht und dass es leicht ist. Nein, es wird lang dauern und es wird schwierig werden, es wird äußerst schwierig werden. Und wer glaubt, dass das in kürzester Zeit zu machen ist oder gar zu machen ist, indem man keine Waffen liefert, der wird sich irren. Ich habe ja gerade gesagt, wie intensiv die Ukraine selbst jetzt arbeitet in diesem fast vierten Kriegsjahr, Ende des dritten Kriegsjahres, muss ich genauer sagen, und eigene Waffen, genau die Waffen, die der Westen der Ukraine lange vorenthalten hat, herzustellen, um das zu machen, was sie von Anfang an ja eigentlich machen wollten, dass sie den Russen die Grundlagen entziehen für ihren Angriff, eben dadurch, dass sie die Versorgung, die Führung und die Flugplätze bekämpfen, von denen die unmittelbare Bedrohung ausgeht.
Ich habe übrigens keinen Grund, Herr Bühler, Ihnen irgendwas vorzuhalten. Ich widerspreche vielleicht mal oder stelle Fragen, aber vorhalten, das mache ich nicht.
Das ist halt ein juristischer Ausdruck.
Okay. Wie sehen Sie denn in diesem Zusammenhang die Äußerung des früheren litauischen Außenministers Gabrielius Landsbergis? Also der war bis 2024 Außenminister, ein konservativer Politiker. Und der sagt, wenn Putin deeskalieren soll, dann muss der Westen eskalieren.
Also ich war ja häufig in den letzten 4 Jahren im Baltikum, werde auch weiter dorthin gehen. Ich glaube, wir müssen den Balten zuhören und müssen die Balten verstehen. Sie sind in den vergangenen knapp 100 Jahren mehrfach überfallen worden. Von Deutschland 1941, zweimal von der Sowjetunion, 1939 gleich nach dem Hitler-Stalin-Pakt, dann 1944, 1945 nochmal. 200.000 Balten, baltische Juden wurden von den Deutschen ermordet. Dazu kommt die Zeit der Besatzung durch die Sowjetunion. Zehntausende von Balten sind in Strafkolonien nach Sibirien verschleppt worden, schon 1939. Und in einer zweiten Welle waren es noch mehr, waren es etwa 70.000 Balten, die da von Stalin in die Gulags geschickt worden sind. Die Balten verstehen, ist mein ganz persönlicher Eindruck, verstehen aus dieser Zeit, dass sich tief auch in die Familien eingegraben hat. Wenn ich an Leonid Kalinins denke, der Generalstabschef der lettischen Armee, der ja in seiner Familie diese Schicksale hat, der ja auch in der Familie mit der Situation zu leben hat, dass Familienmitglieder in der russischen Armee waren, andere waren in der deutschen Armee eingesetzt. Er selbst war erst bei den Russen, dann war er in der lettischen Armee eingesetzt. Also diese ganzen Geschichten prägen die Leute bis heute und sie haben sich durch die lange Zeit der Besatzung, wie sie es nennen, sie haben sich ja nie als Staaten innerhalb der Sowjetunion gefühlt, sondern sie haben sich immer als besetzt gefühlt und das hat eine nachhaltige Wirkung bis heute und deshalb ist die Sprache manchmal etwas anders, die muss man interpretieren, aber der Inhalt, der da zum Ausdruck kommt, den kann ich nachvollziehen. Sie sprachen jetzt von den Waffen der Westen, also die NATO-Länder und andere haben bisher Waffen zur Selbstverteidigung geliefert. Und dabei wird es auch bleiben. Mehr wird die NATO nicht tun. Das ist meine Erwartung. Und Waffenlieferungen sind keine Eskalation. Nur damit wir das nochmal richtig haben.
Ja. Aber zum Eskalieren, da kann ja manch einer, wer da Befürchtungen hat, auch vielleicht eher beruhigt sein. Zum Eskalieren scheint der Westen ja ohnehin nicht wirklich in der Lage zu sein, oder? Also sei denn, die USA tun es.
Naja, bei uns waren ja schon die Lieferung von Schützenpanzern eine Eskalation oder hat eine Eskalationsgefahr in sich getragen. Kampfpanzer erst recht und das T-Wort, also der Taurus, natürlich erst recht. Also die USA haben das bisher nicht getan und sie werden es unter Trump auch nicht tun, dass sie eskalieren. Wenn Sie mit Eskalation die Entsendung von Truppen meinen. Also ich interpretiere den Außenminister oder den vormaligen Außenminister so, Litauens, dass er fordert, dass die Ukraine in die Lage versetzt werden muss, um aus einer Position der Stärke zu verhandeln.
Ich will mal das Stichwort Eskalation noch beibehalten, allerdings mal einen Zeitsprung machen. Wie gesagt, nicht wissend, wie groß dieser Zeitsprung sein muss, aber in die Zeit, wenn es darum geht, einen geschlossenen Frieden zu sichern. Na, der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter, der will, dass Deutschland bereit ist, einen, Zitat, großen Beitrag zur Friedenssicherung zu leisten und er will auch unbedingt, dass dafür robust ausgestattete deutsche Soldaten in der Ukraine tätig sind. Was halten Sie von dieser Forderung? Also ich weiß, Sie sagen jetzt, unbedingt hat er nicht gesagt, aber ich darf Kiesewetter mal so interpretieren, denn was anderes als unbedingt ist es, also wenn er sagt, dass Deutschland verpflichtet sei, sich zu gegebener Zeit mit robusten Truppen zu engagieren. Also was meinen Sie?
Also diese Frage steht ja jetzt überhaupt nicht an. Deshalb sagt er ja, zu gegebener Zeit. Also von unbedingt hat er tatsächlich nicht gesprochen. Das haben Sie ja gerade zugegeben, dass Sie die Stellungnahme etwas weit interpretiert haben, etwas weit ausgelegt haben. Zuerst muss man sehen, kommt wirklich so etwas wie ein von beiden Seiten akzeptierter Waffenstillstand zusammen? Was sind dann die Sicherheitsgarantien? Können oder müssen dann Friedenstruppen eine Rolle spielen? Mit welchem Mandat? Fragezeichen. Ein Mandat der Vereinten Nationen. Wer führt eine solche Truppe? Welche Aufträge bekommt sie? Welche Fähigkeiten braucht sie schließlich, um die Aufträge erfüllen zu können? Und am Ende all dieser Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, da kommt die Frage, wer stellt die Truppe? Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und das weiß der Abgeordnete Kiesewetter natürlich auch. Und im Übrigen auch Minister Pistorius, der sich ja heute in gleicher Weise geäußert hat bei seinem Besuch in Litauen.
Aber kann es sein, dass man mit solchen Forderungen einen Friedensschluss vielleicht sogar unnötig schwieriger macht? Also sicher an einer derzeit nachgeordneten Stellschraube. Aber wenn die Russen dann in möglichen Verhandlungen sagen, also deutsche Truppen kommen nicht in Frage, dann macht doch zumindest eine solche Kiesewetter-Vorabfestlegung die Einigung schwieriger, oder?
Naja, also es muss ja von beiden Seiten akzeptiert werden, jede einzelne Passage eines solchen Waffenstillstandsabkommens oder gar Friedensvertrages. Also ich würde sagen, es ist noch schwieriger, wenn man heute Friedenstruppen und dabei ein deutsches Kontingent kategorisch ausschließt. Insofern, jetzt interpretiere ich Kiesewetter mal, insofern ist seine Aussage als Replik zu Aussagen anderer deutscher Politiker im Wahlkampf zu verstehen. Anders gesprochen oder jetzt wieder mit meinen Worten gesprochen, können Sie sich ernsthaft vorstellen, der Waffenstillstand hängt nach der Beantwortung der gerade gestellten Fragen nur noch an der Frage der Zusammensetzung der Friedenstruppen, also ich nicht. Und insofern ist ein Signal, dass man der Meinung ist, dass da Deutschland mit dazugehört als größte Wirtschaftsmacht und bevölkerungsstärkste Macht in der Europäischen Union plus Großbritannien, also ich nicht.
Aber jetzt legen Sie Herrn Kiesewetter ja sehr wohlwollend aus. Aber eigentlich könnten Sie auch sagen, Herr Bühler, vielleicht auch nur unter vier Augen bei Herrn Kiesewetter, zu dem Thema einfach mal Klappe halten, oder?
Also das ist jetzt nicht der Stil,
wie ich mit
über einen Abgeordneten spreche. Das halte ich auch nicht, das halte ich auch in der Sache nicht für richtig. Denn ich habe ja gerade, ich glaube, nachvollziehbar und ganz rational nochmal das gesagt, was ich auch damals in Leipzig oder damals vor einer Woche in Leipzig gesagt habe in der Diskussion mit Professor Fahrweg. Der Punkt ist, Herr Kiesewetter und auch der Minister, die haben das einfach aufgegriffen, dass man jetzt nicht Nein sagen darf, sondern jetzt muss man erstmal ausverhandeln. Und wenn es dann dazu kommt, wer stellt die Truppe, dann ist die Frage tatsächlich, wer ist dazu geeignet. Und diese Frage muss mit Ja beantwortet werden. Natürlich ist die Bundeswehr dafür geeignet, als eine der größten Armeen in Europa allemal. Aber ob es überhaupt zu einer Friedenstruppe kommt, das steht ja alles noch in den Sternen.
Ja, die Bundeswehr, wenn sie dann vernünftig ausgerüstet ist. Zu der Frage kommen wir auch gleich. Das mit dem Kiesewetter hatte ich auch nur kurz eingeschoben. Eigentlich waren wir noch bei Donald Trump und da wollte ich auch noch kurz was fragen. Was meinen Sie eigentlich zum aktuellen Trumpschen Verhältnis zur NATO? Also alles, was Trump bzw. was den USA für seine Begriffe nichts bringt, kommt ja irgendwie unter den Rasenmäher. Glauben Sie, dass er die NATO als für sich nützlich ansieht oder dass sie ihm letztlich nur Geld kostet? Also das ist jetzt keine Frage der Fakten, denn die scheinen dem US-Präsidenten ja ohnehin nicht viel wert zu sein. Die scheinen ihn auch noch nie wirklich überzeugt zu haben. Es sei denn, man reduziert Fakten darauf, wie viel Geld etwas kostet oder bringt.
Also ich glaube, wir sollten jetzt erstmal abwarten, was jetzt passiert, bevor wir uns in Szenarien da verstrecken. Ich habe mir das gedacht, als ich den Elon Musk da gesehen habe mit seiner Handbewegung bei seiner Rede an der Veranstaltung am Rande der Amtsübernahme seines Chefs. Also wenn ich mich da jedes Mal ärgern würde, dann glaube ich, dann werden die 4 Jahre noch länger. Ich glaube, man muss tatsächlich abwarten. Und wenn man auch sieht, gut, da werden jetzt 2.000, 3.000, 4.000 Mitarbeiter in den Schlüsselpositionen in diesem riesigen Regierungsapparat ausgewechselt. Aber es gibt noch genügend andere in den Geheimdiensten, im Militär vor allen Dingen, wo eine Auswechslung ja nicht üblich ist, die ihre neuen Chefs oder ihren neuen Chef in Person bei den obersten Befehlshabern der amerikanischen Armee, die unterstehen ja direkt dem Präsidenten, also die werden ihn schon über Für und Wider bestimmter Maßnahmen aufklären, da bin ich mir sehr sicher.
Okay, dann machen wir mal Punkt zum Thema Trump, greifen aber die NATO als Stichwort raus und sind dann eigentlich jetzt schon bei den Fähigkeiten der anderen NATO-Staaten, auch bei denen der Bundeswehr und bei der Frage, wie viel Geld wollen wir denn künftig für Verteidigung ausgeben? Da kursieren die verschiedensten Zahlen. Halte ich es mal mit Robert Lemke, einem zwar schon lange verstorbenen Fernsehmoderator, aber wir beide sind so alt, dass wir ihn noch kennen. Und der könnte seine Ratekandidaten dann fragen, so welches Schweinderl hätten es denn gerne? Das auf dem 2% stehen, das mit dem 3,5% oder gar das mit 5%, also immer Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Was meinen Sie?
Mir war gar nicht bewusst, dass Sie Robert Lemping empfangen konnten. War da nicht irgendwo ein Funkloch? Nein, es war in Dresden.
Bei meinen Großeltern im Vogtland konnte ich wirklich gut gucken.
Ah, okay, gut.
Was bin ich, glaube ich, also, hieß die Sendung, ne?
Genau, was bin ich? Also ich glaube, wenn wir zur Sache wieder kommen, wir brauchen jetzt erstmal verlässliche Mittel für die Bundeswehr, um die Modernisierung und die Vollausstattung der Truppenteile abzuschließen. Also wir erinnern uns, 2011 wurde beschlossen, alle Truppenteile der Landstreitkräfte insbesondere mit nur 70% des Geräts auszustatten. Also jedes Bataillon hatte nur 70% seiner Panzer, die es eigentlich braucht. Es wurde beschlossen, auf die Flugabwehrfähigkeit des Heeres zu verzichten. Es wurde beschlossen, die bodengebundene Luftverteidigung, also unsere Patriots, jetzt sind wir bei der Luftwaffe, auf 12 Patriot-Staffel zu reduzieren. Und dazu kommt jetzt, dass wir durch die Ukraine-Abgaben die Situation bei der Bundeswehr haben, dass manche Truppenteile heute bei 55% liegen beim Material. Auch hier sind die Landstreitkräfte, das Heer, besonders betroffen. Das ist der Nachholbedarf, den wir seit etwa 2015 im Detail kennen und der Bundesregierung, auch dem Parlament mit dem Fähigkeitsprofil vorgelegt haben. Und das ist alles weitgehend öffentlich bekannt. Also das sind alte Bedarfe im Grunde genommen, die jetzt gedeckt werden. Und nun kommt, Sie sprechen es an, von der NATO, also auch von uns, wir sind ja auch am Tisch, wenn darüber gesprochen wird, es kommt da zusätzlicher Bedarf. Da werden unterschiedliche Szenarien zugrunde gelegt, die Verteidigungspläne zugrunde gelegt. Und dort wird man sehen, wie viel Brigaden braucht man, wie viel Panzer braucht man, wie viele Flugzeuge braucht man. Ich mache das jetzt etwas plakativ. Dieser Bedarf wird etwa Mitte des Jahres zum NATO-Gipfel vorliegen. Der ist im Juni diesen Jahres. Ist aber auch in Umrissen durch Presseartikel bereits öffentlich bekannt. Deshalb können wir auch darüber sprechen. Und dieser Bedarf, der wird noch oben drauf kommen. Und die genauen Fähigkeiten, die dann die Bundeswehr tatsächlich zu stellen hat, die werden bis Mitte des Jahres ausverhandelt. Aber ich glaube, man kann heute schon sagen, insofern sind die Presseartikel in dieser Beziehung in der Tendenz richtig, dass es auf eine drastische Erhöhung der Luftverteidigung hinauslaufen wird und hinauslaufen muss in unserem eigenen Interesse. Es war und es ist weiter fahrlässig, die Luftverteidigung so zu kürzen, dass der Schutz der Bevölkerung noch nicht mal annähernd sichergestellt werden kann. So. Und jetzt habe ich so ein plakatives Beispiel genommen und das muss finanziert werden. Aber wir betrachten nicht einen Geldbetrag X, also so und so viel Prozent vom BIP, und schauen, was wir damit machen können, sondern umgekehrt. Wir schauen, was wir benötigen für den Schutz unseres Landes und seiner Bevölkerung. Und dann werden wir sehen, was es kostet. Denn die Stückzahlen treiben ja auch den Preis nach oben, aber den Stückpreis nach unten.
Ja. Es muss sich also nach den militärischen Erfordernissen richten, was wir ausgeben künftig. Insoweit ist ja, das darf ich jetzt auch nochmal sagen, ich habe es glaube ich in früheren Folgen auch schon mal erwähnt, ist diese ganze Diskussion mit der Bezugsgröße Bruttoinlandsprodukt doch ziemlicher Käse. Ne? Also, weil wenn die deutsche Wirtschaft schrumpfen würde, damit dann auch das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, dann würden ja nicht automatisch auch die Sicherheitsanforderungen sinken. Sie haben gesagt, Mitte des Jahres ist einigermaßen klar, was Deutschland dann auch in der NATO zu leisten hat. Da kann man auch ausrechnen, wie viel Geld mehr es braucht. Ein Mehr an Verteidigungsausgaben wird es wohl auf jeden Fall werden. Denken also zumindest viele, die nicht beim BSW oder bei der Linken beheimatet sind. Und das plant ja, Herr Bühler, auch die Bundesregierung in ihrer mittelfristigen Finanzplanung. Darüber haben wir auch schon des Öfteren gesprochen. Da geht man für 2028 von, ich glaube, ungefähr 80 Milliarden Euro aus. Und das wäre ja eine Steigerung um schon mal 60% im Vergleich zum aktuellen Haushalt. Nur erstmal so gefragt, weil Sie diese Summe ja im Grunde begrüßt haben. Wenn man das aktuelle Bruttoinlandsprodukt zugrunde legt und dann die geplanten 80 Milliarden, da kommt man ja darauf, dass man selbst die damit angepeilten 2% vom BIP nicht erreicht. Also das wären, wenn ich richtig gerechnet habe, ich glaube 1,86%. Und wenn man davon ausgeht, dass das BIP bis zum Jahre 2028 steigt, dann sind die 80 Milliarden am Ende noch weniger als 1,86%. Und das würde ja Donald Trump sicherlich nicht genügen.
Also jetzt haben Sie schon eine komplizierte Rechnung aufgemacht, aber ich muss Ihnen leider sagen, in einem Teil ist sie nicht richtig. Das wäre keine Steigerung um 60%, denn das ist das, was wir heute haben. Denn in der heutigen Lage ist es ja so, dass wir einen Haushalt haben und das 100-Milliarden-Paket anteilig. Und das zusammen ergibt etwa 80 Milliarden und das wird 2028 nochmal eingestellt. Allerdings muss man sagen, dass dann circa 28, 30 Milliarden obendrauf kommen müssen auf den Haushaltsplafon, der jetzt für 2025 im Entwurf dem Parlament vorgelegt worden ist und nicht beschlossen werden kann.
Insoweit also, wenn man den normalen Haushalt nimmt, der ja über 50 Milliarden derzeit ist, ist das schon eine Steigerung um 60%.
Ja, es kann aber, ja, das stimmt, aber das kann falsch verstanden werden. Und so habe ich auch den Rest Ihrer Frage dann verstanden. Also ob das eine Steigerung wäre. Nein, das ist keine Steigerung, ganz im Gegenteil. Und das ist ja das Schlimme, dass es konstant bleibt über die nächsten 3 Jahre. Und wenn Sie heute als Investor, nehmen wir mal, drücken wir es mal zivil aus, wenn Sie heute wissen, Sie haben zu dem Zeitpunkt in 3 Jahren nur das gleiche Geld, wie Sie heute haben, wie können Sie im nächsten Jahr ein neues Projekt beginnen? Da ist keine Luft, ein neues Projekt zu beginnen, weil keine Planungssicherheit da ist. Also von daher war für mich diese Lösung, die man da gefunden hat, immer ein bisschen, man verschiebt das Problem auf spätere Zeiten. Mhm. Aber was man tatsächlich macht damit, ist, dass man der Bundeswehr die Planungssicherheit nimmt und es enorm schwierig werden wird für die Kolleginnen und Kollegen dort im Ministerium, eine vernünftige Planung, die auch dann finanziell hinterlegt werden kann, aufzustellen.
Man würde aber auf jeden Fall mit dieser Rechnung diese 2%, die man anpeilt, nicht erreichen. Und Herr Bühler, ich will es mal nicht auf die Spitze treiben, aber um es zu verdeutlichen, was diese Zahlenvorschläge, die da kursieren und diese Zahlenforderungen bedeuten, ich versuche es so übersichtlich wie möglich zu machen. Also nehmen wir mal die Idee von Robert Habeck, 3,5% des Bruttoinlandsprodukts. Das wären über den Daumen gepeilt ungefähr 150 Milliarden Euro. 150 Milliarden, eine fast Verdreifachung des aktuellen normalen Verteidigungshaushaltes. Und ganz skurril wird es dann bei den 5% von Donald Trump. Dann landen wir bei 215 Milliarden, die wir möglicherweise für Verteidigung ausgeben sollen. 215, 220 Milliarden. Wenn wir mal schauen, wie hoch der Bundeshaushalt 2024 war, dann würde das bedeuten, dass wir ungefähr 45% der Staatsausgaben in Verteidigung stecken sollen. Allein schon wegen dieser Summe ist ja sicher manche geneigt zu sagen, alte Leute, lasst uns mal wieder runterkommen und lasst uns und auch Russland wieder auf einen Weg bringen, der uns nicht ruiniert. Was meinen Sie?
Also letzteres wäre tatsächlich der falsche Ansatz. Ein Ansatz, der Putin zweifellos gefallen würde, der ihn aber sicher auch ermuntern würde, einfach so weiterzumachen. Nun, zu ihren 5% oder Trumps 5%, das geben ja nicht mal die Amerikaner selbst aus. Und er hat sich ja verpflichtet, den Staatshaushalt nach unten zu fahren, weniger Geld auszugeben. Möchte mal wissen, wie das zusammenpassen soll.
Ich glaube, die Amerikaner haben so ungefähr 3,5%, ne?
Ja, so etwa, oder 3,8, so etwa in der Größenordnung. Also es ist schon verführerisch, mit diesen Prozentzahlen vom Bruttoinlandsprodukt zu argumentieren. Es ist einfach, es ist klingt plausibel, aber so geht es eben nicht. Also es geht nicht so, Prozentzahlen oder Fixbeträge festzulegen und dann den Streikkräften sagen, ja, nun kauft mal ein und wenn ihr alles habt, dann könnt ihr auch die Gehälter der Soldaten und der Pensionäre erhöhen. Dann werdet ihr dann schon auf 5% kommen. Denn das alles geht ja auch ein in diese Prozentzahl. Zuerst müssen die notwendigen Fähigkeiten zur Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit definiert werden. Und dann kann der finanzielle Bedarf festgestellt werden. Dieser Zusammenhang, der ist wichtig. Und dann als drittes kann man die Prozentzahlen quasi als Kontrolle im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt umzurechnen, wie es die NATO fordert.
Lassen Sie uns mal zu den anfänglichen, den kleineren Zahlen noch kurz zurückkommen. CDU-Chef Merz, der hatte jetzt davon gesprochen, dass er so erstmal bei 2% bleiben würde. Scheint, als wäre er einem realistischen Blick auf die Dinge noch am nächsten. Ist das eine richtige Wahrnehmung von mir?
Also das habe ich so nicht gehört. Ich habe wohl was gelesen dazu. Aber ich will auch nicht jede Äußerung im Wahlkampf kommentieren. Ich habe gesagt, also nach meinem Erfahrungshintergrund weiß ich, dass es sicher nicht ausreichend sein wird in bestimmten Jahren, dass man 2% investiert. Da wird sicher mehr draufgelegt werden müssen. Im Grunde genommen ist es ja auch erstmal nachrangig, sondern erstmal muss festgestellt werden, was gebraucht wird. Und da liegt vielleicht ein Punkt, den man überlegen sollte, auch in der öffentlichen Kommunikation. Ich glaube, man sollte klar sagen, was benötigt wird. Nicht erst, wenn die endgültige Zustimmung des Parlaments vorliegt, dass man dann sagt, so das und das ist bestellt worden. Sondern gerade in dieser Diskussion wäre es doch schön, wenn wir Bürger wüssten, aha, also Luftverteidigung ist wichtig. Dazu braucht man x Patriot-Staffeln, da braucht man x Arrow-Raketen, die aus Israel beschafft werden können. Und damit ist sichergestellt, dass ein Gegner mit Putin, der seine Raketen ja schon stationiert hat in Kaliningrad und um St. Petersburg herum, aus Kaliningrad kann Berlin erreicht werden in Minutenschnelle, dass dieses Abschreckungspotenzial auf jeden Fall benötigt wird, um Putin vor einem Einsatz abzuschrecken und zeitgleich auch die Waffen da sind, so wie es die Amerikaner jetzt stationieren wollen, zeitgleich auch die Abschussbasen zu zerstören, bevor sie nachgeladen werden können. Das ist ja der Zusammenhang, der operative Zusammenhang dabei.
Ich würde aber gerne nochmal beim Geld bleiben. Dann drehen wir es mal rum, wenn Sie nicht jede Äußerung kommentieren wollen. Und auch gar nicht sollen, dann kommentieren Sie doch mal einen Sachverhalt, zu dem es keine Äußerung gibt. Nämlich keiner von den Politikern sagt, egal ob es dann um 2%, 3,5%, 5% werden, keiner von den Politikern sagt uns, woher dieses Geld kommen soll? Oder haben Sie das irgendwoher schon mal seriös gehört, wie man das finanzieren könnte?
Also ich glaube, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Da müssen wir die Regierung fragen. Die hat diese Mittelfristplanung beschlossen. Sie ist für die Mittelfristplanung verantwortlich. Nicht das Parlament und schon gar nicht wir als Bürger. Uns ist auch nicht gesagt worden, woher das Geld kommen kann. Das ist ja ihre Frage. Diese sprunghafte Steigerung des Haushalts 2028 ergibt auf jeden Fall keine Planungssicherheit für das Verteidigungsministerium und schiebt eine Entscheidung, wo das Geld herkommen soll, ein paar Jahre nach rechts. Ich meine, ich könnte schon skizzieren, wo es herkommt. Das ist ja sehr plausibel von anderen auch gesagt worden dazu. Das sind ja überwiegend Investitionen, was hier zu tätigen sind, also Investitionen in unsere Sicherheit. Und wir bei einem privaten Häuslebauer oder bei einem Unternehmer werden Investitionen ja in der Regel durch Schulden finanziert. Und wenn das die Schuldenbremse in unserer Verfassung nicht zulässt, ja, dann muss man sie eben reformieren und auch der heutigen Sicherheitslage anpassen. Und wenn man das nicht kann und das nicht will, dann ist die Sicherheitslage heute schon so gefährlich, dass ich glaube, dass man auch eine Notlage feststellen kann. Und das gibt die Gesetzeslage, so wie sie ich verstehe, auch heute schon her.
Also Sie haben es auch noch nicht seriös gehört, wie das finanziert werden soll, wenn ich das recht verstanden habe. Man drückt sich um die Frage herum im aktuellen Wahlkampf. Die Rechnung wird dann halt nach der Wahl präsentiert. So ganz verständlich scheint mir das aber nicht zu sein, weil, so hat es zumindest die Körber-Stiftung rausgefunden, habe ich gelesen, 73% der Deutschen meinen, dass Deutschland mehr in Sicherheit investieren müsste. Sprich, höhere Verteidigungsausgaben, die werden von ungefähr 3/4 der Deutschen gutiert.
Ja, warum machen wir es dann nicht? Ich meine, wenn wir 3/4 der Bevölkerung hinter uns stehen haben mit so einer Forderung, warum wird es dann nicht umgesetzt? Wir haben ja auch andere Gesetzesvorhaben umgesetzt, da war es gerade andersrum. Da war die Mehrheit der Bevölkerung dagegen, es wurde trotzdem gemacht. Oder auch, warum unterstützen wir im Augenblick die Ukraine nicht mit diesen 3 Milliarden, die da in den Medien auftauchen, die angeblich nicht benötigt werden, aus Ansicht einiger Politiker hier bei uns, auf jeden Fall zurzeit nicht zur Verfügung stehen. Da bin ich mal gespannt, wie das gehen wird in den nächsten Tagen. Geht es ja nur noch, der letzte Haushaltsausschuss tagt ja in der letzten Januarwoche. Und bis dahin muss das auch entschieden werden. Also da haben wir auch eine satte Mehrheit in der Bevölkerung, auch fast 2/3, die sagen, man muss die Ukraine weiter unterstützen oder sogar sagen, man muss die Ukraine mehr unterstützen. Ja, die Zahlen sind ein bisschen alt, die sind aus dem Dezember oder November, so in der Größenordnung. Aber ich denke, dass sie tendenziell immer noch richtig sind.
Dass man damit nicht rausrückt, woher man das Geld nehmen will, Herr Bühler, ist das vielleicht auch ein typisch politisches Spiel auf Zeit? Also zum einen hofft man vielleicht, dass der Krieg bald zu Ende geht und damit auch ein Teil des politischen Drucks weg ist. Donald Trump ist aller Voraussicht nach auch nicht ewig Präsident. Vielleicht hofft man, dass dann andere Töne angeschlagen werden. Oder muss man gar nicht nach Motiven suchen und konstatieren, dass es halt wieder mal einfach nur ein Indiz dafür ist, dass man Bürgerinnen und Bürger zwar für Bürger hält, aber nicht unbedingt für mündige Bürger?
Also Krieg bald zu Ende gehen. Ich glaube, dieser Krieg geht nicht schnell zu Ende. Und wenn im Falle einer Kapitulation der Ukraine, wenn, dann wird die Sicherheitslage so schlecht bleiben, wie sie jetzt ist, oder sich sogar noch verschlechtern. Also wir sind gut beraten, jetzt in unsere Sicherheit zu investieren, und zwar möglichst schnell, denn Regierungsmitglieder und auch der Generalinspekteur der Bundeswehr haben ja festgestellt, dass das bis 2029 ernst werden kann, sodass ja bis 2029 eine glaubhafte Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit im Rahmen der konventionellen Streitkräfte gewährleisten müssen.
Okay, Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Das ist der 29. Januar, glaube ich. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.